Medienforum Münster.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Hallo, Antenne Antifa hier.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Antenne Antifa. Mein Name ist Detlef Lorbeer, mit mir im Studio ist Carsten Peters. Wir machen diese Sendung hier für die VVN-BDA, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen. Die VVN-BDA wurde 1946-47 als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in allen vier Besatzungszonen gegründet. In ihr organisierten sich Frauen und Männer, die während der Nazi-Herrschaft verfolgt wurden, den Holocaust überlebt, Widerstand geleistet haben oder vor dem Hitlerfaschismus fliehen mussten. Sie ist die älteste antifaschistische Organisation Deutschlands und verbindet Antifaschistinnen und Antifaschisten aller Generationen. Das soweit zu der Organisation, für die wir diese Sendung machen. Nun zu den Inhalten. Ja, einmal gucken wir uns mal an, warum hier in Münster gerade keine Märsche, Montagsspaziergänge der SchwurblerInnen, Corona-LeugnerInnen, Corona-VerharmloserInnen stattfindet. Da gibt es einen Grund für. Und dann habe ich ein Interview geführt mit Ortwin Bikowe-Swiderski, auch VVN-Mitglied und aus unserem geschäftsführenden Landesvorstand. Wir haben zusammen eine Pressemitteilung herausgebracht im Fall der münsterschen Polizisten, denen rechtsextremistische Chats vorgeworfen werden. Dazu dann gleich mehr in einem längeren Interview und drei Veranstaltungshinweise auf die Pinker Bache, das Luftruinenfestival und das Gedenken zum 80. Jahrestag der Hinrichtung zweier kriegsgefangener Zwangsarbeiter in den Bockholter Bergen. Das geht dann gleich los nach der nächsten Musik. Hallo, Antenne Antifa hier. Ja, jetzt den ganzen Juli über hatten wir ja Pause bei den sogenannten Montagsspaziergängen der Schwurbler, Corona-Leugner, Corona-Verharmloser, wie wir sie jetzt auch immer nennen möchten, oder am liebsten alles zusammen eigentlich. Jetzt, wenn die Sendung gelaufen ist heute am Dienstag, gestern war dann der Protest wahrscheinlich das erste Mal wieder. So dieser Montagsspaziergang. Und warum die jetzt eine ganze Woche noch Pause hatten, das kann uns Carsten dann nochmal erzählen, weil da gab es wohl eine sogenannte Woche der Demokratie in Berlin.
Ja, das kann man natürlich nur in Anführungszeichen setzen, weil mit Demokratie hat das, was die CoronaleugnerInnen wollen, relativ wenig zu tun. Ursprünglich hatten sie hier in Münster angekündigt, am 1.8. wieder auf der Straße zu sein. um gegen die nicht mehr vorhandenen Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Das wurde dann kurzfristig abgesagt mit der Begründung, dass viele Leute aus dem Orga-Team, also diejenigen, die diese sogenannten Montagsspaziergänge der QuerdenkerInnen organisieren, eben bei dieser sogenannten Woche der Demokratie in Berlin sind. Was man von dieser sogenannten Woche der Demokratie halten mag, das kann man in der Presse ja auch ganz gut nachverfolgen. Es sind die üblichen Leute, die eben bei diesen Corona-LeugnerInnen-Demos herumlaufen, eben von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern, also extrem Rechten, bis hin eben zu Leuten, die irgendwie esoterisch angehaucht sind, aber auch eben bis eben hin zu den Impfgegnern und Naturheilpraktikern und vielem anderen mehr. Also einer sehr seltsamen Mischung aus Menschen, die kein Problem damit haben, dass extreme Rechte diese Demos organisieren und auch kein Problem damit haben, ihnen hinterherzulaufen, das aber dann mit Patsche-Fahnen, roten Herzchen und Sowjetfahnen tun. Russlandfahnen tun. Sowjetunion gibt es ja nicht mehr. Also Russlandfahnen tun, woran man dann eben erkennen kann, dass sie Putin Freundinnen und Freunde sind. Ja, in Berlin bei der Demo, die dann eben dann dazugehört, stand vor allem die freie Presse in der Kritik. Vor den Medienhäusern in Berlin wurde demonstriert, also angefangen ZDF, ARD, aber eben auch Printmedien wie Taz und andere. Da waren dann die bekannten Worte von, in Anführungszeichen, Lügenpresse dabei. Letztlich muss man festhalten, dass es hier eben eine Demonstration gegen die Pressefreiheit ist, das ist eine Demonstration gegen das Grundrecht der Pressefreiheit, gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit letztlich, weil eben viele Medien kritisch über die sogenannten QuerdenkerInnen berichtet haben und auch ihre Zusammenhänge ins extrem rechte Milieu offengelegt und bekannt gemacht haben. Deswegen hat das, was da passiert mit Demokratie, jedenfalls das, was die QuerdenkerInnen für sich auf ihre Fahnen schreiben, das hat mit Demokratie eben nicht viel zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man die Demokratie hier als Diktatur bezeichnet und dann sich gerne Putin anschließen möchte, glaube ich, das sagt eine ganze Menge darüber aus, wie diese Personen denn so drauf sind und ja, was diese eben unter Demokratie verstehen. Nämlich nichts.
Abgerechnet wird zum Schluss. Was hast du erreicht? Was hast du bewegt? Gegrübelt, nachgedacht, recherchiert, lang überlegt. Kein Haus gebaut, kein Kind gezeugt, kein Baum gepflanzt und trotzdem nichts versäumt. Denn egal, manche mögen's erleichtern, die liegen halt lieber rum, denen reicht ne Bundesjugendspiele-Teilnahme, Bescheinigung. La, 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 la. Für die einen macht Bewegung Energie, für die anderen liegt die Ruhe in der Kraft. Der eine sammelt Punkte gegen Abstieg, der andere macht Mittagsschlaf. Kein Auto, keine Yacht, kein Gold und keine Macht. Kein Urlaub in Saint-Tropez, lieber Couch statt Champs-Élysées. Denn egal, manche mögen's erleichtern, die liegen halt lieber rum, denen reicht ne Bundesjugendspiele-Teilnahme, Bescheinigung. La, 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 la. Abgerechnet wird zum Schluss. Was hast du erreicht? Was hast du bewegt? Kein Kind, kein Haus, kein Baum, kein Auto, keine Macht und trotzdem gut gelebt. Denn egal, manche mögen's erleichtern, die liegen halt lieber rum. Denen reicht ne Bundesjugendspiele-Teilnahme, Bescheinigung. Manche mögen's erleichtern. Den reicht ne Bundesjugendspiele-Teilnahme, Bescheinigung.
Antenne Antifa mit dem nächsten Thema. Da geht es um den 80. Jahrestag der Hinrichtung von Franciszek Banasz und Wacław Zyglewski, zweier polnischer Kriegsgefangener und dann als Zwangsarbeiter eingesetzter Männer, die am 14. August 1942 in den Bockholter Bergen bei Greven hingerichtet wurden. Und das Gedenken findet eben auch dort statt, in der Gedenkstätte an den Bockholter Bergen. 15 Uhr, Sonntag, 14. August, 15 Uhr. Adresse ist Füstruper Straße 4 in 48268 Greven fürs Navi. Das ist der Wanderparkplatz am Schifffahrterdamm. Genau, und ja, wichtig in dem Zusammenhang ist halt eben auch, dass das damals zum Landkreis Münster gehörte. Also die gesamte Verwaltung aus Münster war daran beteiligt an dieser Hinrichtung. Und zu diesem Hinrichtungsort mussten alle umliegenden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hin und dort teilnehmen, damit sie sich das angucken zur Abschreckung.
Die beiden Zwangsarbeiter waren zum Tode verurteilt worden wegen des angeblichen, Zitat, verbotenen Umgangs mit einer deutschen Frau. Dazu muss man wissen, dass eben der Umgang mit Zwangsarbeitern, insbesondere das Pflegen von persönlichen Verhältnissen oder auch Liebesbeziehungen, strengstens verboten waren, weil eben diese, Zitat, vermeintliche Fraternisierung mit dem Feind.
Ja, ja, also ganz wichtig ist es im Endeffekt, eigentlich kann man es übersetzen als verbotene Menschlichkeit. So, wenn man es auf heutige Maßstäbe umsetzt, naja.
Ja, also die Zwangsarbeiter, wie der Name schon sagt, sollten halt eben nur hier arbeiten. Viele sind ja auch bei diesen Zwangsarbeiten ja zu Tode gekommen, durch Arbeit ja getötet worden, vernichtet worden. Und hier sollte eben die ja Mitmenschlichkeit bestraft werden und eben zur Abschreckung und zum Erschrecken aller Beteiligten sollten die beiden jungen Männer eben gehängt werden, was dann auch geschah. Es ist wichtig, an diese Geschehnisse zu erinnern, weil sie eben unter aller Augen stattfanden. Es war in aller Öffentlichkeit stattfanden und ganz bewusst ja auch so inszeniert worden sind, dass alle, also sprich alle ZwangsarbeiterInnen hier aus der Region, aber eben auch die deutsche Zivilbevölkerung und Verwaltung und Militär eben das mitbekamen. Das war keine Hinrichtung, die irgendwo in geschlossenen Räumen oder in Gefängnissen stattfand, was natürlich auch menschenverachtend gewesen wäre, sondern es fand statt in aller Öffentlichkeit. Alle wussten davon. Alle wussten davon, alle mussten davon wissen. Und das ist das, was, glaube ich, diese Hinrichtung und dieses Verbrechen eben so, ja, so schlimm und so bedrückend machen. Und weshalb es eben auch erforderlich ist, daran und auch an die Umstände zu erinnern und auch daran zu erinnern, dass daran nicht wenige Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter beteiligt waren. Umgesetzt wurde die Hinrichtung dann durch die Gestapo und die geheime Staatspolizei, die ihren Sitz in Münster hatte.
We'll be loved.
Ja, hallo, Antenne Antifa hier. Zu Gast Ortwin Bickhove-Swiderski von der VVN BDA, für die wir ja auch hier die Sendung die ganze Zeit immer schon machen. Und unser Thema wird jetzt sein, die Ermittlungen gegen die angeblich rechtsextremen Polizisten. Und unsere Pressemitteilung wurde ja auch hier von Ortwin formuliert, die eben auch die Entlassung dieser Polizisten aus dem Dienst fordert. Ortwin, du selber hast Berufserfahrung, 45 Jahre hauptamtlicher Sekretär bei DGB ÖTV Verdi und hast da auch schon mit beamtenrechtlichen Sachen die ganze Zeit zu tun gehabt. Von daher hast du auch eine gewisse Berufserfahrung in dem Bereich, ja?
Ja, erstmal vielen Dank für das freundliche Interview. Man muss natürlich wie immer damit anfangen, dass erstmal grundsätzlich die sogenannte Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, alles Weitere muss dann natürlich ermittelt werden. Wenn man sich aber jetzt aus Sicht der VVN die Zusammenhänge mal auch über NRW hinausgehend anschaut, wird man doch ein wenig stutzig.
Ja,
im Bundesland Hessen hat man alleine 67 rechte Chatgruppen ermittelt. Davon sind betroffen 110 Polizeikräfte. Man hat in Mülheim 20, also Mülheim an der Ruhr, 20 Polizeikräfte suspendiert und in Münster sind praktisch auch bei 20 Polizistinnen und Polizisten, 8 von diesen 20, da sind Strafverfahren eingeleitet worden. Also das Erschreckende ist, trotzdem erstmal die Unschuldsvermutung gilt, dass die Anzahl auffällig ist. Von Einzelfällen kann da nicht mehr geredet werden. Und es müsste eigentlich eine bundesweite Auswertung über die alten und die neuen Bundesländer erfolgen.
Wir sind hier auf der lokalen Ebene, wir müssen auch immer wieder quasi mit Lokalbezug Nachrichten machen und von daher, genau, du hast es ja jetzt gerade erwähnt, Münster ist jetzt auch mit beteiligt bei diesen scheinbaren Einzelfällen, aber wahrscheinlich eher nicht Einzelfällen, bei Polizistinnen und Polizisten, die ja suspendiert wurden, erstmal für die Ermittlungen. Ob das Ganze dann hinterher irgendeinen Erfolg hat, müssen wir vielleicht auch mal sehen. Ne? Also wie schätzt du sowas ein überhaupt? Welche Folgen sind daraus zu erwarten?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil das Disziplinarrecht 4 Stufen vorsieht. Nämlich die erste Stufe wäre ein Verweis Das heißt also, da bekommt man ein Blatt Papier und da steht dann ein bisschen flapsig jetzt formuliert drin, du, das darfst du nicht mehr machen. Die zweite Stufe ist eine Geldbuße, die hängt dann nach der Höhe und der Tat und der Schwere der Tat zusammen. Die dritte Stufe ist eine Kürzung der Dienstbezüge und dann gibt es eine Zurückstufung, das heißt also sozusagen vom Dienstgrad her wird man dann also eine Stufe oder kann eine Stufe zurückgestuft werden. Und ganz am Ende, da muss aber auch ein Gerichtsurteil her, kommt also die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Erfahrungsgemäß wird die letzte Stufe Entfernung aus dem Beamtenverhältnis so gut wie gar nicht gezogen und insoweit verlaufen diese ganzen Geschichten im Sande. Der einzelne Betroffene erhält da das, was ich gerade als Katalog dargestellt habe, einen entsprechenden Hinweis und kann danach nach wie vor seinen Dienst versehen.
Ja, also das ist auch das, was wir dann leider erwarten müssen, dass es wahrscheinlich nur eine schriftliche Ermahnung geben wird, obwohl ja da eigentlich ja noch was anderes hätte folgen sollen.
Ja, das Interessante ist ja bei der Geschichte, dass gesagt wird, der Polizeibeamte muss inner- und außerdienstlich jederzeit die Gewähr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablegen. Er hat einen entsprechenden Diensteid abgeleistet und muss jederzeit zur Verfassung stehen. Wenn man dann aber mitbekommt, dass zum Beispiel gegen rechtsextremistische, antisemitische oder gegen kinderpornografisches Material ermittelt wird, dann muss man natürlich die Frage aufwerfen, ob hier der Eid, der abgelegt worden ist, eingehalten worden ist oder ob man daraus nicht doch abfolgern kann, dass möglicherweise hier die Frage der Entfernung aus dem Dienst betroffen sein muss. Das muss geprüft werden. Das ist alles jetzt disziplinarrechtlich. Dann kann möglicherweise ein Strafverfahren durchgeführt werden. Das heißt also, der Staatsanwalt ermittelt und sagt dann, das und das und das sind die Tatbestände und erfahrungsgemäß verweigern dann die Beamten die Aussage, weil sie in eigener Sache sich nicht belasten müssen und berufen sich dann auf das Zeugnisverweigerungsrecht. Also insoweit wird dann die Ermittlung nochmal erschwert. Und um mal kurz über den Tellerrand zu gucken, in Mülheim sollen bei den 20 suspendierten Polizisten alleine 12.750 Telefonkontakte überprüft werden. Da muss man auch mal die Frage aufwerfen, wer macht das, wie kann man das machen und wann kann man da mit irgendwelchen Ergebnissen rechnen.
Also ja, sehr großer Aufwand für eigentlich disziplinarrechtliche Verfahren, sagst du jetzt damit eigentlich ja, ne?
Genau, und das Ganze geht aus unserer Sicht, aus Sicht der VVN weiter, nämlich die Sachen aus Münster werden jetzt abgegeben an die Polizeidienststelle nach Bielefeld. Und wer garantiert uns denn, dass in Bielefeld nicht möglicherweise in kurzer Zeit oder längerer Zeit auch ähnliche Vorfälle aufploppen, auffallen. Und deswegen haben wir auch als VVN gesagt, müsste das ganze Ermittlungsverfahren von einer unabhängigen Ermittlungsführerin oder von einem unabhängigen Ermittlungsführer durchgeführt werden, der möglicherweise bei der Staatsanwaltschaft angestellt wird in einer Sonderrolle. Der muss natürlich auch juristisches verwaltungswissenschaftliches Grundwissen und Kenntnisse haben, eigentlich wäre ein Volljurist angesagt, damit eine völlig unabhängige Ermittlung erfolgen kann, nämlich der eine bewertet den Vorgang A so und der andere bewertet den Vorgang A nämlich ganz andersherum und von daher wäre Unabhängigkeit ein ganz wichtiger Hinweis.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf die Vorkommnisse selber, sage ich mal. Diese ganzen Chats, die da untereinander wohl gelaufen sind. wir haben ja auch selber die Frage aufgeworfen in der Pressemitteilung, ja, ist das den Vorgesetzten gar nicht aufgefallen? Und naja, was für Veränderungen müssen eigentlich erfolgen in der Polizeiausbildung oder politische Bildung für Polizeibeamtinnen?
Ja, das ist eigentlich die zentrale Frage. Man muss nämlich bei der Ausbildung von angehenden Kommissar- und Polizeianwärterinnen und Anwärtern vielleicht den Schwerpunkt intensiv auf Verfassungstreue, Verfassungsrechte legen. Vielleicht wäre auch mal sehr gut, sich ein Konzentrationslager anzugucken oder wie man mit dem Thema Faschismus hier umgeht, damit der Blickwinkel geweitet wird, also dass man da neue Erkenntnisse erhält. Und der zweite Punkt muss natürlich sein, dass man hier auch Dienstvorgesetzte schult regelmäßig. Nämlich, das ist ja hier ein relativ langer Zeitraum, 2013 bis 2018. Und angeblich will da kein Vorgesetzter, keine Vorgesetzte etwas mitbekommen haben. Also auch das macht einen ja stutzig. Nämlich, wenn einer eine rechtsradikale und rechte Einstellung hat, merkt man das ja schon in Gesprächen, und die unterhalten sich ja auch untereinander. Dazwischen haben auch Wahlen gelegen, da positioniert man sich ja auch mal im Kollegenkreis und sagt, ich bin da politisch so oder so unterwegs. Also auch das müsste sauber aufgearbeitet werden, warum in diesem langen Zeitraum sowas nicht ist. Wenn ich mal überleiten darf, nämlich das war ja schon auffällig bei der Pressekonferenz, nämlich die Polizeipräsidentin hat ja da sehr vage Angaben gemacht. Und warum hat sie die gemacht? Nämlich jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, jetzt wird erstmal geprüft, jeder einzelne Vorgang, jedes einzelne Bild. Und dann tauchen beamtenrechtliche Fragen auf und auch Fragen nach dem BGB-Verjährungsfristen. Wann ist was verjährt? Und dann kann es durchaus sein, dass, sagen wir mal, so und so viel 1000 Bilder oder Nachrichten völlig verjährt sind, also gar nicht mehr herangezogen werden können. Und in der Rechtsprechung gibt es eine zweite Unterscheidung, nämlich wer hat den Chat wann, wie, wo gelesen. Also wenn er nachweisen kann, dass er den angeblich außerdienstlich gelesen hat, ist er auch nochmal halb aus dem Schneider. Und dann wird auch da nur nach Schwere geprüft. Wenn also da der Vorfall nicht besonders schwerwiegend ist, wäre dann auch der Polizist, die Polizistin nicht verpflichtet gewesen, da eine Anzeige zu schalten. Also ein ganz kompliziertes Rechtsgebiet. Da gibt es natürlich speziell geschulte Anwälte, und die sorgen dann dafür, dass meistens, wenn überhaupt, ein Verweis oder eine kleine Geldbuße erfolgt.
Also quasi muss man eigentlich ja selber auch vorsichtig sein in dem Fall, wenn ich jetzt darüber berichte, wie ich das formuliere, weil wahrscheinlich einiges von den ganzen Vorkommnissen nicht mal justiziabel mehr sind, also ja, genau, das rausgefallen sind.
Das ganz genau, deswegen sind die da auch alle ein bisschen zurückhaltend, und ich sagte ja schon ganz am Anfang, Unschuldsvermutung gilt. Und möglicherweise kann man, trotzdem man da die Bilder und die Inhalte gelesen hat, aber die Verjährung greift, nichts machen. Dann gibt es das Zeugnisverweigerungsrecht in eigener Sache. Und dann kann es also sein, dass da überhaupt nichts bei herumkommt, also sozusagen disziplinartechnisch und auch im Strafverfahren. Und der oder die Beamte gilt dann als unbescholten und kann dann eigentlich an der nächsten Beförderung teilnehmen, oder wenn da noch eine Regelbeförderung ansteht, muss auch diese Regelbeförderung erteilt werden. Also es ist eine mehr als komplizierte Situation.
Eigentlich auch aus unserer Sicht ziemlich unerfreulich, wenn man das so nimmt, ne?
Ja, also das ist völlig unerfreulich, und da muss man auch sowohl gewerkschaftspolitisch als auch VVN-mäßig sagen, man müsste sich jetzt mit den Gewerkschaften und antifaschistischen Verbänden zusammensetzen und auch mal über eine neue Disziplinarordnung nachdenken, über neue Schulungsinhalte, und es müsste auch eine lückenlose Aufklärung erfolgen, weil wir sagen ja ganz gerne immer als VVN, nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten. Und insoweit müssten dann Rückschlüsse für die weitere Ausbildung und Qualifizierung der angehenden Polizistinnen und Polizisten gezogen werden.
Genau das nehmen wir jetzt mal als für die Zukunft gewandte positive Botschaft. Ja. Fällt dir noch was ein, was wir jetzt noch vergessen haben oder irgendwas, was dir noch fehlt?
Ja, man müsste vielleicht noch mal sagen, also der Innenminister hat ja sogenannte Rechtsextremismusbeauftragte eingesetzt. Auch das muss man ja mal kritisch hinterfragen nach den Vorfällen in Münster und Mülheim. Ich bleibe jetzt mal nur in NRW.
Naja.
Muss man ja schon sagen, sind das Rohrkrepierer. Und auch da muss nachgebessert werden. Das wäre dann jetzt Aufgabe des Landtages. Da sitzen ja viele Abgeordnete, die viel wissen. Und dann können sie ja auch mal darüber nachdenken, wie man jetzt aus diesen Vorfällen lernen kann und da vielleicht bessere Haltemechanismen einziehen kann.
Gut, also, lieber Ortwin, vielen Dank für dein Interview. Ich soll dir noch schöne Grüße sagen von Carsten übrigens. Carsten Peters.
Ja, schöne Grüße. Vielen Dank für das Interview und wir werden ja dann auch berichten, wie das Ganze ausgegangen ist. Und wir werden uns mal sowohl positiv, vielleicht aber auch negativ überraschen lassen.
Genau. Also, wir bleiben noch dran am Thema. Ne?
Genau.
Genau. So, bis dann. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Glück auf. Tschüss.
Alles vorbei.
Antenne Antifa hier noch mit einem kurzen Hinweis auf das Luftruinen-Festival. Das wird ja am Freitag, den 19. August stattfinden, ab 17 Uhr im Hof der B-Side am Haberkamp 29. Da hat die B-Side ja ihre Ausweichunterkunft gefunden. Luftruinen-Festival für kulturelle Vielfalt und gegen Rassismus. Mit poetischen Beiträgen treten auf Sibylle Lengauer und Ralf Burnicki. Für Musik sorgen wird das Duo Contraviento, Pit Budde, Klaus der Geiger und Marius Peters und der Deikan. Der Eintritt ist natürlich frei. VeranstalterInnen sind die Luftruinen, das ist die Zeitschrift, ne? B-Side Kultur e.V., Culture Corner, die VVN BDA Münster und der Roster Buchladen. Gefördert wird das Ganze vom Kulturamt Münster und dem Integrationsrat Münster. So, das nur als kurzer Hinweis für euch, damit ihr noch wisst, was ihr am Freitag, den 19.8. so noch tun könnt. Ab 17 Uhr, wie gesagt, Luftruinenfestival in der B-Side am Haverkamp 29.
Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Und alle fanden, ich hätte Talent. Und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genehm. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. Von nun an ging's bergab. Mal war ich die Brave, mal war ich der Van. Mal war ich in Nerzen, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich arm. Und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück. Kam freudig erregt in die Heimat zurück. Bekam einen Preis und wurde verwöhnt. Doch nach einer Pleite, da war ich verpönt. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld.
So, Antenne Antifa ist jetzt fast in den letzten Minuten und deswegen machen wir jetzt hier mal die Abmoderation. Mein Name ist Detlef Lorbeer, mit mir im Studio ist Carsten Peters. Wir haben diese Sendung hier gemacht für die VVN BDA, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen. Und ihr könnt auf folgender Internetseite nachlesen.
münster.vvn-bda.de. Nochmal Münster mit UE, also muenster.vvn-bda.de.
Genau, und einen weiteren Veranstaltungshinweis haben wir noch.
Die Antifa-Kneipe Pienkerbache findet wieder statt am Freitag, den 12. August ab 20 Uhr in der Baracke.
Und ja, diese Sendung könnt ihr nachhören hinterher bei nrvision.de, also NRW und statt dem V von Vision das W von NRW, nrvision.de. Fragen, Kritik, einfach Rückmeldungen zur Sendung könnt ihr mir gerne geben auf antenne-antifa@web.de, antenne-antifa@web.de. Das war's für heute. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten himmelblauen Ford Granada. Kasselberge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bolzenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Mörbisch am See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder, ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet. Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah er sie. Sie kamen. Gerade es war im Sommer. Als sie durch den Zaun durchfahren, liefen sie so schnell es die Kinder zuließen bis zu den ersten Laternen. 14 Menschen, 3 Familien. Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel, nur große Erleichterung und noch größere Erschöpfung. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragte ihn eins der Kinder, was denn der Spruch auf seinem Dead Kennedys T-Shirt zu bedeuten hätte. Als der Bus dann pünktlich vorfuhr, gab er einem Vater seinen Dienststadtplan mit der eingekreisten Adresse der deutschen Botschaft. Er verteilte seine letzten Schillinge noch auf die 3 Familien und wünschte ihnen allen ein gutes Leben. Sie bedankten sich tränenreich und vielmals für alles in einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand. Er vermutete damals, dass das sächsisch war. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnitt Löcher in den Zaun an einer ungarischen Hitze. Im ersten Morgengrauen nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im Zaun. Zurück in Hamburg dann die große einerseits andererseits Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so. Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit, und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus, ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war: Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht. Er machte eine kurze Pause und überlegte, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschten nur Blicke aus. Einige lächelten milde. Jemand legte sogar sachte eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf. Er ließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Ford Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Es war im Sommer 89 und er schnitt Löcher in den Zaun. Sie kam für Kiwis und Bananen, für Grundgesetz und freie Wahlen, für Immobilien ohne Wert. Sie kam für Udo Lindenberg, für den VW. Schlechten Mosswitze, kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Sie kam für bessere Wessi-Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum steht ein Löcher in den Zaun.
Oh, hello there. We'll be right back.
Herzlich willkommen